Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Das ist ein Zitat von Albert Schweitzer. Was denken Sie, Herr Grundl?
Ich denke schon, dass man auch die eigene Begeisterung vielleicht auf andere übertragen kann und dann wird sich das auch verdoppeln, mindestens.
Antje Pfundner, was meinen Sie?
Ich glaube, Wissen ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, ja, wenn das geteilt wird, vermehrt es sich auch. Also ich würde sagen, es gibt einige, es gibt auch noch andere Ressourcen. Ich würde auch sagen, geteiltes Geld kann sich vermehren. Und dann alles, was, ja, auch Freundschaft, Solidarität, im Grunde genommen würde ich sagen, ganz viel, was geteilt wird, vermehrt sich eigentlich.
Tanz trifft Politik. Impulse für eine Gesellschaft in Bewegung. Ein Podcast von Büro Ritter. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Heute geht es ums Teilen und was wir dadurch gewinnen. Teilen von Wissen, von Arbeitsräumen, von Kreativität, von Autorinnenschaft, aber vor allen Dingen auch von Verantwortung. Was gewinnen wir, wenn wir auf Teilen und Zusammenarbeiten setzen, anstatt auf Konkurrenz und erst ich und dann die anderen? Und da möchte ich sehr herzlich Antje Pfundner begrüßen. Sie ist eine der renommiertesten Tanzschaffenden in der freien, nicht nur das, Tanzszene in Deutschland. Sie erhielt 2020 die Ehrung des Deutschen Tanzpreises für herausragende künstlerische Entwicklungen. Sie arbeitet und lebt seit 2001 in Hamburg. Und genauso lange gibt es die APIG, das steht für Antje Pfundner in Gesellschaft. Sie setzt auf Kollaboration und Co-Kreation. Herzlich willkommen. Und neben mir sitzt Erhard Grundl. Er war lange Zeit in der Musikbranche tätig, als Vertriebsmanager, aber auch als Mitglied einer Rockband, Baby You Know. Eines der Lieder hieß To Live is to Fly. Und vielleicht war es das, was ihn dazu beflügelt hatte, 2000 in die Politik zu gehen, zu den Grünen, als grüner Stadtrat in Straubing. Seit 2017 für die Grünen im Deutschen Bundestag und er ist Sprecher seiner Fraktion für Kultur und Medien. Er ist Mitglied vieler Verbände und wichtiger Institutionen, auch im Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes oder zum Beispiel Beirat der Kulturakademie Tarabia in Istanbul. Mein Name ist Madeline Ritter, ich bin die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin von Büro Ritter, eine gemeinnützige Kulturorganisation, die seit 2005 vor allem Tanz fördert, bundesweit. Frau Pfundner, eine einfache Frage. APIG, was ist das?
Antje Pfundner in Gesellschaft. Letztendlich, ja, wir springen immer mit den Begriffen. Manchmal sagen wir, es ist ein Label. Dann sagen wir, wir sind einfach ein Zusammenschluss von freien Kunstschaffenden. Das trifft es vielleicht so am ehesten. Ganz früher haben wir extra so ein bisschen mit dem Begriff der Company gespielt, aber mehr um was auszulösen, dass Leute mich dann gefragt haben, kannst du Menschen anstellen oder hast du jetzt etwa Tänzer, die du die ganze Zeit beschäftigen kannst? Das musste ich dann verneinen, fand aber dann die Diskussion darüber eigentlich natürlich auch die spannende. Und im Grunde genommen, genau, würde ich am ehesten sagen, es ist beides eigentlich. Wir nutzen es als Label und wir sind aber ein Zusammenschluss von Kunstschaffenden. Und genau, für die Bühnenstücke kommt seit vielen Jahren ein sehr ähnliches und auch wechselndes Team zusammen. Und das Kernteam setzt sich sehr klassisch bei uns zusammen aus Produktionsmanagement. Das ist die Hanna Melder, aus Dramaturgie ist Ann Kersting und dann bin ich die künstlerische Leitung.
Herr Grundl, Sie sind ein Grüner. Da spielt die Kollaboration eine große Rolle in der Partei. 1980 gegründet gab es immerhin schon fast knapp 11 Jahre danach die Doppelspitze auch, wo wirklich paritätisch Mann und Frau eine ganze Partei leiten. Das war sensationell damals. Welche Rolle spielen Kollaborationen in Ihrem beruflichen Alltag?
Ich würde mal sagen, die spielen definitiv die Hauptrolle im politischen Alltag. Also das ergibt sich schon allein, wenn Sie sich die Regierungskoalition anschauen. 3 PartnerInnen, das gab es noch nie. Ohne Kollaboration ist da nichts möglich. Also Kollaboration oder Kompromiss würde ich jetzt eben auch so nennen. Und für mich hat Kompromiss auch nichts Negatives. Gerade wenn Sie auf die Doppelspitze ansprechen. Also ich weiß, dass es zwischen allen Doppelspitzen vielleicht bis auf die jetzige, immer sehr auch geknirscht hat. Logischerweise, ich habe aber immer das Gefühl gehabt, das ist gar nicht abträglich für die Partei, sondern im Endeffekt hat man durch dieses Teilen definitiv auch gewonnen.
Und was ist das Schwierige, wenn man leitet im Doppelpack?
Ich will jetzt nicht das musikmäßige überstrapazieren, aber es gibt ein ganz altes Lied, das Elvis Presley gesungen hat, Walk a Mile in My Shoe. Und ich glaube, wenn man ein ganz klein wenig versucht, mal in den Schuhen des anderen zu gehen, ein paar Meter, dann ändert sich die Perspektive. Und das ist in der Politik sehr, sehr wichtig, die eigene Perspektive auch mal für ganz kurze Zeit verlassen zu können.
Der Tanz ist ja die Kunstform der Zusammenarbeit, im Ensemble zu arbeiten. Aber Sie gehen ja über das reine Zusammenarbeiten im Studio mit Ihren Ideen hinaus, wie Zusammenarbeit geht.
Ich glaube, was für uns immer das Wichtigste ist, oder dann geht Teilung sozusagen am besten, wenn die Funktionen dennoch klar sind. Also ich zum Beispiel persönlich glaube ganz klar an Entscheidungsträgerverteilungen. Und wir haben immer bei Antje Funder in Gesellschaft gesagt, alle Eingeladenen in diesem Team widmen sich dem Tanz, weil das sind alles Kunstschaffende, die kollaborieren auch in ganz eigenen Projekten, arbeiten mit anderen Menschen oder bringen andere Kunstformen mit. Und das fand ich immer total schön. Dadurch war es so ein bisschen in dem Sinne enthierarchisiert, dass ich sozusagen für den Tanz stehe. Und das fand ich zum Beispiel auch eine ganz gute Brücke. Genau. Und insofern ist es aber, erleichtert uns es immer, wenn wir so Hüte verteilen, wer entscheidet wann was und dass wir letztendlich auch so ein bisschen so ein klassisches Dreieck dann sind und die letzte Entscheidung sozusagen in vielen Bereichen, ja, zum Beispiel dann bei mir liegt. Aber wenn die Arbeitsweise so kollaborativ ist oder so Spaß macht, dann ist das fast fließend oder dann stört das auch keinen mehr. Das fand ich immer ganz schön.
Sie haben da ja auch Erfahrungen ganz früh gesammelt, in einer Band zu spielen. Haben da alle an den Songs mitgearbeitet? Wie war das?
Es ist schon so, dass man durchsetzungsstarke Charaktere hat. Und ein Album hatte früher 10 Songs. Wenn man sich nicht einigen konnte, durfte jeder halt seine Sachen beisteuern. Aber ich glaube, in der Kunst zu sehr auf Kollaboration, also in der Kunstform, ist schwierig. Also da, glaube ich, braucht es eine Hierarchie. Die braucht es natürlich in der Politik auch, aber ich würde meinen, mit ein bisschen mehr Mut kann man auch in der Politik mit weniger Hierarchien auskommen.
Ich finde aber das Beispiel der Band ganz toll. Egal, wie sie ticken und was für eine Verteilung sie haben oder wer hier das Alpha-Tier ist oder so, sie müssen zusammenspielen, sonst klingt es nicht gut, ne? Also es ist natürlich auf der Bühne oder in diesen Kunstformen jeweils sehr ähnlich. Ich denke nur immer, bei der Musik ist es so wahnsinnig auffällig.
Also ich kann nur sagen, die Band gibt es ja seit mindestens an die 30 Jahre nicht mehr. Und früher waren wir sehr, während der Bandzeit waren wir sehr gnadenlos miteinander. Und heute, man ist heute viel mehr bereit, auch die anderen ins Scheinwerferlicht zu treten zu lassen.
Das heißt, das Teilen ist etwas, was man lernen kann?
Ja, glaube ich schon. Kann man lernen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn man zum Beispiel Teilen auch unter dem Begriff von ab und zu Platz machen oder abgeben, ich glaube, das ist was Gruppen oder Teams oder überhaupt, ne, auch gesellschaftlich, wann trete ich mal zurück, wann gebe ich jemandem mehr Raum, wer braucht mehr Raum, wer nicht, wann muss ich das auch vielleicht ein bisschen verhindern. So, und das finde ich total spannend. Und wenn das alles mit Teilen zu tun hat, würde ich sagen, ist es ein ewiger Lernprozess so.
Ja, wir wissen zumindest beim Fußball, gerade die EM, dass es nur klappt, wenn es im Team klappt. Und die verdienen sehr viel Geld damit. Apropos Geld, Sprung zu einem ganz kritischen Thema. So, beim Geld hört die Freundschaft auf, sagt man. Und Freundschaft, da geht es ja auch um das Teilen miteinander. Antje Pfundner, Sie haben etwas oder wagen gerade etwas, wo Sie tatsächlich sagen, wir mit 2 anderen Choreografinnen, Kompanien, wir wollen tatsächlich sogar die Fördergelder teilen. Unter dem Titel Shared Leadership in Dance planen Sie doch zusammen mit Ihren Kolleginnen, den Hamburger Choreografin Ursina Tossi und Jenny Bayer, eine Initiative, die wirklich neue Wege der Förderung und Zusammenarbeit im Tanz beschreiten will. Sie haben sich nämlich um eine gemeinsame Fördersumme bei der Hamburger Kulturbehörde beworben. Und die soll gleichmäßig unter Ihnen aufgeteilt werden. Und das über mehrere Jahre hinweg. Das Ziel, so habe ich es verstanden, weg von der Konkurrenz hin zu gemeinschaftlichen Strukturen und alternativen Produktionsstrategien, das ist unerhört im gesamten Kulturbereich, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, es ist noch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes unerhört. Und jetzt ist es so ein bisschen erhört worden. Genau, ich hab sogar schon öfter in Texten geschrieben, dass ich finde, bei Geld fängt die Freundschaft an. Weil es ist natürlich immer noch ein sehr besetztes Thema, auch sicherlich ein Schamthema, glaube ich schon, gesellschaftlich oder unter anderem. Genau, und ein sehr emotionales Thema, glaube ich, Geld. Und genau, wir haben ja innerhalb von Antje von der in Gesellschaft, ne, haben wir sozusagen so die ganzen letzten Jahre diese Ressourcenteilungsfragen und dabei eben auch, wie teilt man Geld, eine ganz wichtige Frage. Also immer wegzugehen von diesen, ne, jede Company, jeder Einzelkünstler steht hier immer. Und auch so ein bisschen das Problem der Überproduktion, des ewigen Wachstums. Was könnten so Versuchsblasen sein, wo Kunstschaffende da selber mal wieder dran gehen und nicht nur projektbezogen, sondern eben auch mit einem gewissen Verwaltungsapparat. Also dass sie sich zusammenschließen, dass sie überlegen, welches Geld wollen wir hier vielleicht teilen, wie wollen wir zusammenarbeiten, obwohl wir künstlerisch autark bleiben und drei Kompanien bleiben. Ne? Das sind Jenny Bayer und Ursina Tossi aus Hamburg, auch zwei sehr hochkarätige und schon ewig in Hamburg ansässige Künstlerinnen. Um dann eigentlich mal zu gucken, was würde das denn heißen, wenn wir Ressourcen zusammenlegen? Und was für Ressourcen wären das? Wären das Wissen, wäre das Räume, wäre das Geld? Und wie schaffen wir es eben da drin, was ich ganz wichtig finde, sofern zur Frage, was teilen wir nicht? Das finde ich immer ganz wichtig, auch zu beantworten bei Teilungsfragen. Um dennoch zu gucken, ah, okay, was ergibt sich daraus für einen Mehrwert? Wen können wir sogar noch mehr einbinden? Und was ergibt das auch für unsere Arbeitsweisen?
Wenn Sie das so hören, was geht Ihnen da durch den Kopf, Herr Grundl?
Da geht mir durch den Kopf, dass ich den Ansatz natürlich sehr gut finde, dass der von sehr viel Empathie füreinander geprägt ist. Und da geht mir durch den Kopf, dass die Künstlerinnen und Künstler ein hohes Maß an Selbstausbeutung in alles einpreisen, von Haus aus. Und ja, dass man sich mit dieser Selbstausbeutung natürlich aus meiner Sicht nie abfinden sollte oder darf, sondern dass ich sehe als meine politische Aufgabe, da reinzugehen. Das sehe ich als Aufgabe, will auch die Biografie nicht zu Tode reiten, aber eben die Band und dann kam die Arbeit in der Musikindustrie. Und in der Musikindustrie habe ich natürlich ein Vielfaches dessen verdient. Also bürgerliches Leben wäre in der Band nicht möglich gewesen, für mein Beispiel, aber war natürlich in der Musikindustrie sehr wohl möglich.
Man sagt ja immer, Teilen entsteht aus dem Mangel heraus. Ne? Wir haben so wenig und sind so viele und dann wird geguckt, wie das Wenige noch verteilt. Das ist das eine. Aber Sie haben ja ein anderes Konzept. Also wie geht die Hard Facts, nie genug Geld zu haben und der utopische Ansatz, wie geht das zusammen? Wie lebt sich das?
Das war uns auch wichtig, das der Stadt zu sagen, dass sozusagen Teilen für uns nichts mit Einsparungen zu tun hat. Weil das kann natürlich schnell missverstanden werden oder gerne angenommen wird.
Die kriegen zu viel, die können auch noch teilen.
Genau.
Wir haben 3-1.
Ich glaube schon, dass diese Einzelkämpferpositionen, dass die A, wahnsinnig uninteressant sind, für mich zumindest. Und ich bin immer so total interessiert an, was für Strukturwandel müsste es geben. Man könnte jetzt auch kritisch sein, dass zum Beispiel Deutschland eigentlich recht gut ist im Vergleich zu anderen Ländern mit den Förderungen, dass Arbeit entstehen kann, also Kunstprodukte, um es jetzt mal so zu sagen. Sie sind nicht so gut da drin, meiner Meinung nach, wie man dann diese Produkte verteilt. Das hat mit ganz gewissen Strukturen zu tun, die sind vielleicht zu langweilig, die aufzuschlüsseln. Und das ist zum Beispiel ein Problem. Ne? Letztendlich müsste die ganze Struktur überdacht werden und es müsste Rotationssysteme und es eingeführt werden und. Und die Kunst muss natürlich, und das tut sie auch, damit überlegen. Und natürlich, und das ist mir zum Beispiel für dieses Gespräch eigentlich total wichtig, immer zu erwähnen, die darstellende freie Kunst, die ist nie unabhängig. Die bleibt bis ins hohe Alter abhängig von Förderung. Und das finde ich, weiß ich, also bin ich gleich sehr gespannt, was Sie dazu sagen, Herr Grundl, dass ich denke, ich glaube, das liegt nicht ganz oder nicht bei jedem Menschen in der Politik im Bewusstsein, weil wir werden in diese Kreativwirtschaft mit reingenommen. Wir sind also sozusagen eigentlich ein ganz wichtiger Zweig. Wir sind zwar Unternehmerinnen unserer Arbeit, ne, wir beschaffen auch das Geld, wir bringen auch einen Großteil unserer Strukturen und unseres Geldes dann jeweils mit in die Theater und so weiter, aber wir dürfen keinen Gewinn machen. Das heißt, rein ökonomisch haben wir überhaupt keinen Zugriff auf unsere Produkte. Das finde ich super wichtig für die Politik zu wissen, weil zum Beispiel man könnte bei mir auch irgendwann sagen, diese Angst gibt es bei jedem, der lange überlebt. Ja, jetzt musst du das doch mal alleine machen. Und das ist praktisch dieser Gedanke, der muss ganz laut gesagt werden, das ist Quatsch. Niemand in der darstellenden Kunst kann plötzlich alleine, außer man würde dann wirklich die Strukturen ändern und sagen, also ihr dürft Gewinn machen, ihr dürft selber am Markt, also um jetzt mal so richtig ökonomisch zu klingen. Ne?
Würden Sie das denn wollen? Werde Sie lieber...
Das ist eine richtig gute Frage. Gewinn machen interessiert mich schon, weil ich ja selber Unternehmerin bin. Mich interessiert auch, wie ich gerade im Zusammenhang mit anderen Kunstschaffenden mein oder unsere Produkte eigentlich an den Markt bringen würde. Auch was könnte man sich da für Systeme einfallen lassen. Aber entweder müsste es sich ökonomisch total öffnen oder der Staat müsste sagen, wir wissen, ihr seid systemirrelevant und jetzt behandeln wir euch wie Schulen, Krankenhäuser.
Also es muss diese wirtschaftliche Relevanz schon deutlich gemacht werden, weil es einfach über Budgetentscheidungen geht und Leute, die über die Budgets entscheiden, das sind auch im Bundestag nicht die Kulturpolitikerinnen und Politiker, sondern das sind die Haushälterinnen und Haushälter. Die kennen sich auch aus mit Kunst. Aber es ist wichtig, das alles immer runterzubrechen. Und da ist dieser ökonomische Punkt wichtig, dass mit der Förderung mit den Strukturen, das ist natürlich das Allerschwierigste. Zum Beispiel, wenn wir den Festivalförderfonds anschauen, den wir aufsetzen, wo wir sagen, für die Popkultur. Ja, das ist das Problem. Also, weil die Diskussion geht ja, wenn er für die Popkultur ist, dann ist klar, welche Festivals gefördert werden. Wir haben einen bescheidenen Betrag im Haushalt, 5 Millionen. Und es geht darum, einfach diese Struktur, die es in Deutschland gibt, also nicht nur die Großen, die bisher davon profitieren. Ich sage immer zwei Beispiele. Reeperbahn-Festival in Hamburg und Wagner-Festspiele in Bayreuth. Sondern sehr viele kleine, die auch aus ehrenamtlicher Engagement steckt dahinter, aber die wollen natürlich auch alle Umsatz machen und die wollen auch Gewinne erzielen. Das ist ganz klar, dass die eine Möglichkeit haben, dass diese Vielzahl der Festivals als bundesrelevant oder relevant fürs ganze Land eingeschätzt werden, weil sonst geht's ja bei der Kultur immer, wer ist, hat diese bundespolitische Relevanz. Und da ist es natürlich wirklich ein Paradebeispiel, wenn ich dann zu viele Berechtigte reinnehme, dann wird aus diesen 5 Millionen so wenig Geld, dass es keinem mehr hilft. Mit wem teile ich? Mit wem teile ich? Und ich glaube, da muss man da eine gewisse Härte schon hinbringen, weil sonst wird es ja auch beliebig.
Also das Bild des Omnibus, ne, wenn ich immer mehr hineingebe und ich habe nur begrenztes Geld, da muss mal jemand anders rausgehen. Und damit sind wir beim klassischen Teilen, würde ich aktiv von mir aus sagen, ich verzichte auf eine Förderung, ne, oder überlasse ich diese Entscheidung den Jurys und der Politik. Und das sind dann die Bösen, die sagen, die geben mir kein Geld mehr. Also das ist, ich finde so, also wenn man sagt, ich möchte diesen Raum mitgestalten, jetzt gehe ich über meine Moderationsrolle hinaus. Dann geht es für mich, und das würde ich wirklich gern einmal noch gemeinsam anschauen, wie das mit der gemeinsamen Verantwortung geht. Das heißt ja nicht, dass jeder das gleiche Bezug zu dieser Verantwortung hat, sondern meine Verantwortung als Förderin ist es, dass ich das so klar, so stark und so gerecht im Rahmen der Möglichkeiten aufsetze wie möglich. Was ist die Verantwortung der Politik?
Die Verantwortung der Politik ist in dem Feld ganz klar, Verantwortung abzugeben. Weil meine amerikanische Schwiegermutter hat mir gelehrt, ich bin Lawmaker im Bundestag und ich bin nicht Zuwendungsverteiler. Und das lehne ich auch ab. Also das ist natürlich ein Selbstverständnis, das viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben, dass sie dann mit den Zuwendungsbescheinigungen wedeln und zu Hause das Zeitungsbild kriegen. Mir ist es viel lieber, ich kann diese Verantwortung an Jurys abgeben, an Jurys, die Kriterien erfüllen, die nicht immer die gleichen Leute sind, die divers besetzt sind, die alles, was man unter Ausgewogenheit haben sollte, um die Gesellschaft abzubilden, drin sind. Die Grundlagen muss natürlich die Politik schaffen und man muss auch haushalterisch um die Sachen erkämpfen, aber letztendlich die Entscheidung, Tanzpark kriegt's und jemand anders kriegt's nicht, würde ich sagen, dass diese Verantwortung gebe ich gerne an eine Jury ab.
Selbst wenn Sie sagen, was ich auch total nachvollziehen kann, das gebe ich ab, komme ich trotzdem nochmal auf den Punkt und auch eigentlich ein schönes Beispiel, weil ja, es ist das Omnibus-Prinzip und ich sehe es meine Aufgabe als Kunstschaffende und da fühle ich mich manchmal der Politik verwandt, zu sagen, okay, alles klar, wir wissen, jedes System hat seine Grenzen, ne? Und dass man sagt, okay, wenn wir aus dem Omnibus aussteigen müssen, was dann? Gibt es gute Unterkünfte? Gibt es ein Fahrrad? Gibt es eine Pause? Und wir wissen, in einem Jahr holt uns hier der Bus wieder ab. Gibt es eine gemeinschaftliche Aktion? Und außerhalb des Busses machen wir noch was viel Tolleres und binden da ein Rad. Und das ist immer das, was uns angetrieben hat, damit man eben nicht in so eine Bittstellung, in der man eh ist und immer nur Institutionskritik oder irgendwie, ja, das müsste alles anders. Und da gibt es natürlich eine Menge Spielraum. Oder Genau, oder eben zusammen auch mit den Fördergremien, was gibt's da für Rotations- oder offene Modelle? Ja, was braucht es dann an Kontinuität? Was braucht es für die, die aus dem Bus aussteigen müssen? Oder was braucht es generell, um dann wieder das System zu ändern?
Wir haben in unserer Idee der Kulturförderung gibt es eine große Sympathie, den jungen Helden, also den Künstler, auf den Weg zu schicken. Also da ne, in der Ausbildung und auch den Weg in die Kunst hinein zu fördern. Dann wird es schon schwieriger im Mid-Career. Bereich. Und dann ganz schwierig wird es für den Altersbereich. Wir haben ja mit dem Dance Ensemble ein Ensemble für Tänzer geschaffen. Bei uns können die überhaupt erst ab 40 auftreten, um da ein Modell, Best Practice zu haben, wie das geht. Aber wir haben in der Kulturförderung keine Ausstiegsszenarien. Und das ist nicht in Ordnung. Wir haben das zum Teil tatsächlich in der Wirtschaft. Wenn ein ganzer Zweig zusammenbricht, wie wir das hatten mit industriellen Zweigen, dann werden wirklich gemeinschaftlich geguckt, wie kriegen wir diese Ausstiegsszenarien hin damit. Aber im Kulturbereich, das ist friss und stirb.
Also wie kann eine Altersvorsorge aussehen? Wie kann soziale Absicherung aussehen? Das sind natürlich die Punkte, die mich umtreiben. Daran arbeiten wir auch. Das mit dem Alter, von der Band her weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass im Filmbereich beiden bildenden Künstlern alle Preise, die vergeben werden, natürlich eben diese über 40 kriegst du in Bayern keinen Filmförderpreis mehr, dann bist du schon zu alt und keine Kommune verleiht an eine Malerin, die schon älter ist, einen Kulturförderpreis. Also ich kenne keine. Die Struktur hier zu stärken, soziale Absicherung, das würde ich sagen, ist das, was die Politik leisten muss.
Da sind wir von den Kulturakteuren und den Förderern auf Ihrer Seite, Herr Grundl, auf jeden Fall. Und Sie haben gehört, mit Frau Pfundner, eine wirklich leidenschaftliche Kämpferin, das System wirklich immer wieder zu befragen und zu sagen, wo können wir denn was ändern? Wir kommen zum Ende dieses Podcasts und das Thema war Teilen. Und ich habe noch eine persönliche Frage zum Schluss an Sie beide. Der ganz persönlichen Ebene, ganz privat, was würden Sie niemals teilen?
Niemals, weiß ich nicht, aber
eher nicht.
Genau, eher ich bin nicht so ein Freund davon, Zahnbürsten zu teilen.
Sehr gut.
Ja, ich bin tatsächlich Besitzer einer bestimmten Bob Dylan-Platte. Es ist schwer ranzukommen und ich habe die bekommen. Kommt immer darauf an, mit wem man es teilen soll. Also ich würde mal sagen, die bleibt bei mir.
Herzlichen Dank für dieses lebendige, wunderbare Gespräch.
Danke auch.
Vielen Dank.
Ja. Tanz trifft Politik. Impulse für eine Gesellschaft in Bewegung. Ein Podcast von Büro Ritter.
Das war die zweite Folge von Kunst trifft Politik, dem neuen Podcast von Büro Ritter. In der nächsten Folge trifft Madeleine Ritter Karin Heil. Sie ist die Vorsitzende des Stiftungsrates der Crespo Foundation. Menschen stark machen, das ist das Motto der Crespo Foundation. Wie gelingt das durch die Förderung von Kultur und kultureller Bildung? Wie schafft es die Crespo Stiftung, Kultur zu fördern und gesellschaftlichen Wandel zu bewirken? Ab nächsten Dienstag auf der Internetseite von Büro Ritter oder in der Podcast-App Ihrer Wahl.